Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. So schön, dass du mit dabei bist. Kleine Geschichten können oftmals viel bewirken und das Podcast-Format Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen, zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, nämlich Christoph Progress. Ich spreche heute mit Christoph über seine Vergangenheit, über Scheitern, über seine aktuelle Firma und über seine Zukunftspläne. Aber bevor ich auf seine Geschichte eingehe, kommt erst einmal die offizielle Ankündigung. Christoph ist 26 Jahre alt und kommt aus Tirol. Sein erstes Unternehmen Smartways gründete er bereits mit 19 Jahren. Vor 4 Jahren gründete er seine zweite Firma Hellotex und diese ist zuständig für Umsatzsteuervoranmeldungen für Online-Händler. Sein Unternehmen umfasst heute schon 50 Mitarbeitern. Willkommen in der Show, Christoph, und danke für deine Zeit.
Ja, danke für die Einladung, Robert.
Wie war der erste Einstieg zum Unternehmertum? War das damals schon in deiner Kindheit klar?
Im Prinzip ja. Also ich habe eigentlich immer schon gerne Projekte in irgendeiner Art und Weise gemanagt, dran gearbeitet, umgesetzt und einfach Probleme gelöst im weitesten Sinne. Also das hat mir immer schon Spaß gemacht und dahingehend war schon immer klar, dass ich irgendwas in diese Richtung unternehmerisch tun möchte.
Aber es war noch nicht klar, was für eine Richtung.
Nein, absolut nicht. Also weder natürlich jetzt mit einer Idee. Ich glaube, die Idee ist da auch immer zweitrangig. Also es ist einfach nur mehr darum gegangen, dass ich einfach gerne auch Verantwortung übernehme und gerne mich auch wirklich um das Lösen von Dingen kümmere und sie nicht einfach nur so als gegeben annehme.
Und deine erste Firma, die Smartways GmbH, die wurde ja mit 19 Jahren gegründet. Wie ging es dir dabei und wie ist es dazu gekommen?
Also, wo wir damals die Firma gegründet haben, das war, oder es war zum damaligen Zeitpunkt, war Smartways eine Werbeagentur. Also, wir haben Strategiekonzepte an lokale Innsbrucker Unternehmen verkauft, beziehungsweise versucht zu verkaufen. Und die habe ich damals mit einem Kollegen gegründet. Und das war mehr so eine, ich würde sagen, Spontanaktion. Also, er ist da auf mich zugekommen und hat gemeint, okay, wir könnten doch in diese Richtung was machen. Wir haben in diese Richtung schon ein bisschen was gemacht davor, ohne Unternehmen, ohne das Ganze irgendwie mit einem wirtschaftlichen Hintergedanken. Und dann haben wir gesagt, ja, na, das macht durchaus Sinn und wir sollten es einfach mal probieren. Also ich glaube, dieses Probieren oder das Ausprobieren, das einfach mal machen, ist in dem Fall im Vordergrund gestanden.
Und wie war dann der Akquiseprozess?
Also wir haben Smartways als Unternehmen war jetzt kein sonderlich erfolgreiches Unternehmen, das muss man ganz klar dazu sagen. Das heißt, wir haben vielleicht also eine Handvoll Kunden gehabt, mit denen wir diese Strategiekonzepte erarbeitet haben. Insofern kann man sagen, hat der Akquiseprozess wahrscheinlich nicht funktioniert, weil sonst wäre es ja nicht so, wie es gewesen wäre. Wir haben aber unsere ersten Kunden eigentlich alle durch Empfehlungen erhalten. Also alle waren uns in irgendeiner Art und Weise, sage ich mal, Bekannte oder Freunde von Bekannten, die uns dann über diese Bekannten empfohlen worden sind.
Rückblickend betrachtet, was waren die größten Fehler und die größten Learnings von der damaligen Firma?
Ja, also die größten Fehler damals, das war sicher, dass dieser Akquiseprozess nicht funktioniert hat oder wir das einfach auch nicht geschafft haben, den so auf die Beine zu stellen, dass er wirklich nachhaltig funktioniert. Wir haben auch lernen müssen, dass eine Firma gründen zu wollen und die Firma dann auch wirklich zu führen und nachhaltig zu führen, mit Kosten verbunden ist, wie ja jeder weiß, aber einfach auf einem Level, wo man sagt, naja, das sind einfach, das Administrative kommt da dazu, die Buchhaltung, alles drum und dran. Und das war für uns damals, es war uns bekannt, aber wir haben es halt vielleicht ein bisschen zu sehr ignoriert. Also ich würde sagen, das Learning war sicher, dass es einfach zu wenig Planung in dem Sinne gegeben hat, als dass wir gesagt hätten, okay, das sind die Ziele, die wir uns stecken und wir haben die dann runtergebrochen auf klare Aktionen, die wir dann jede Woche, jeden Monat und wann auch immer treffen sollten.
Und mit 22 Jahren ist es ja dann zur nächsten Firma gekommen, zur Hellotex. Wie war da die Geschichte? Also wie ist das zustande gekommen?
Also der Übergang war ja der, dass wir dann damals, also dieses erste Unternehmen, das war eigentlich, kann man sagen, das war vom ersten Tag an was gescheitert. Also wir haben da nie, und wir waren aber auch nie abhängig von dem Unternehmen, das war ja eigentlich der Vorteil daraus. Und wir sind dann eigentlich getrennter Wege gegangen, beide, also mein Kollege und ich, mein damaliger Mitgründer. Und ich bin dann mehr in die Richtung E-Commerce und Onlinehandel gegangen und habe dort dann eigentlich über Diskussionsforen, Diskussionsgruppen in Facebook meine jetzigen Mitgründer oder meinen jetzigen Mitgründer kennengelernt. Das heißt, wir haben uns persönlich eigentlich davor nicht gekannt, sondern wir sind eigentlich über Diskussionen rund um das Thema E-Commerce und Steuern in Europa etc. sind wir eigentlich mehr oder weniger auf ein Problem gestoßen, wo wir dann gesagt haben, lass uns das doch zusammen lösen.
Und wie du in die Interaktion mit diesen Mitgründern gekommen bist, war damals schon klar, dass wieder Richtung Unternehmertum geht, oder war das gar nicht so klar?
Also zu Beginn war das überhaupt nicht klar, sondern zu Beginn war wirklich die Idee, dass wir einfach gesagt haben, okay, hier scheint es ein Problem zu geben, hier scheint es eine Lücke zu geben in Dienstleistungen, die es so für den Onlinehändler noch nicht gibt. Und daraus lässt sich vielleicht Geld verdienen. Das war mal so die Grundintention. Und wir sind eigentlich, oder wir haben damit begonnen, dass wir mit diesen Kunden, wo wir eben diskutiert haben, das waren eben schon etablierte Onlinehändler aus den USA damals, und wir haben einfach uns zu dem damaligen Zeitpunkt gesagt, lass uns doch einfach mal mit dem gemeinsam das Problem genauer evaluieren und schauen, ob wir es für ihn lösen können. Das heißt, es war mehr eigentlich so als Projektgedanke, wo man dann sagt, okay, wenn dieses Projekt funktionieren sollte, haben vielleicht auch andere Unternehmen das gleiche Problem. Und dann ergibt sich erst ein Unternehmen daraus.
Und wie hat deine Vergangenheit damit mitgespielt? Also hattest du dieses Scheitern von Smartways noch im Kopf oder war das komplett weg?
Nein, also Smartways, wie gesagt, das war für uns eigentlich ein Lernprozess. Also das war von Anfang an, ja, dadurch, dass es keine wesentlichen Ziele gegeben hat, aber auch keine Abhängigkeit, weil ich zu dem Zeitpunkt noch studiert habe, und bei meinem Kollegen war es eine ähnliche Situation. Das heißt, wir haben auch keine finanzielle Abhängigkeit gehabt. Wir haben auch nicht wirklich groß was investiert ins Unternehmen, außer Gründungskosten und Co. Und dementsprechend würde ich sagen, war die Fallhöhe war keine sehr große. Und so gesehen ist das für mich, ganz ehrlich, der Gedanke ist mir nie aufgekommen, dass das jetzt irgendwie ein Problem oder eine Blockade darstellen sollte fürs nächste Unternehmen.
Und wie war das dann bei Hellotex? Wie war da dann der erste Schritt, beziehungsweise wie sind die ersten Kunden gekommen?
Also die ersten Kunden sind eben dadurch gekommen, dass wir zuerst mal versucht haben, das mit diesen amerikanischen Kunden zu lösen. Und dann ist über die gleiche Facebook-Gruppe zum damaligen Zeitpunkt noch ein weiterer südkoreanischer Kunde, also wir waren sehr schnell recht international am Weg, der ist dann dazugekommen zu uns auch und hat gesagt, du, ich habe gehört oder ich habe gesehen, ihr diskutiert über das Problem, ich habe das gleiche Problem, könnt ihr das nicht für mich auch lösen? Und wir haben damals noch mit Excel-Tabellen und einfach Internet-Recherche haben wir versucht, das Problem anzugehen und einfach Partner zu finden, die das Problem für uns lösen können. Also einfach faktisch wollten wir so eine Art Affiliate-Partnerschaft aufbauen zum damaligen Zeitpunkt. Und ja, so hat sich das dann langsam entwickelt bis zum Punkt, wo wir gesagt haben, du, wenn jetzt der dritte und der vierte auch das Problem haben, dann wird es ein echter Business Case. Und dann ist es dazu gekommen, dass wir natürlich dem zweiten oder dritten Kunden, das war der erste Kunde, denen wir wirklich auch eine Rechnung stellen wollten für unsere Leistung. Und dann war natürlich die erste Frage, okay, Rechnung stellen, schön und gut, aber mit welcher Firma? Und so haben wir dann eigentlich gesagt, auch immer noch mit diesem Projektgedanken zum damaligen Zeitpunkt, okay, man kann ein bisschen Geld verdienen, lass uns doch eine Vorratsgesellschaft zum damaligen Zeitpunkt, also der Kollege hat die auf Ruhend gestellt gehabt, das ist eine spanische GmbH, und die haben wir dann einfach hergenommen, ohne uns groß Gedanken darüber zu machen, und haben gesagt, okay, lass uns doch die Firma wieder reaktivieren, schneller Rechnung stellen, und dann haben wir zumindest ein bisschen was verdient und können mit diesem verdienten Geld weiter planen und weiter überlegen.
Und wie schnell war der Wachstum?
Ja, also zu Beginn war der Wachstum, würde ich sagen, eher noch überschaubar. Also ich will jetzt nicht sagen schlecht. Also wir haben, wie gesagt, dadurch, dass wir durch die Empfehlungen die ersten Kunden bekommen haben, waren wir recht schnell im Geschäft. Wir haben uns dann circa ein halbes Jahr Zeit genommen nach dieser Testphase, um wirklich einmal uns das Konzept durchzuüberlegen, Preise zu überlegen und auch eine Website bauen zu lassen. und sind dann, das war damals Anfang, Mitte 2016, sind wir offiziell gestartet und haben dann in den ersten 2 Jahren wirklich einen sehr schnellen Wachstum gehabt, glücklicherweise, weil einfach sich das sehr schnell rumgesprochen hat. Und ich würde sagen, wir waren einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Und wie seid ihr mit diesem schnellen Wachstum umgegangen?
Grundsätzlich sind wir gut damit umgegangen, ja, wir haben uns darüber gefreut. Und ab einem gewissen Zeitpunkt, und das war sicher eines der größten Schwierigkeiten, die wir gehabt haben, da ist es dann natürlich dazu gekommen, dass man nicht mehr alles selber machen kann. Als Gründer ist man da natürlich, das ist so normal, alles selber zu machen. Und dann geht es aber erstens darum, so wirklich, ja, dann haben wir plötzlich 40, 50 E-Mails am Tag bekommen und die hat man dann einfach allein nicht mehr handeln können. Und da war dann der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt braucht man Hilfe, also in Form von Mitarbeitern, in Form von Personen, die sich eben um Kundensupport und Verkauf und andere Themen kümmern. Und ja, mit den ersten Mitarbeitern kommen dann auch die ersten, ja, wie sagt man, Aufgaben, die es zu meistern gilt, weil ja, du hast halt eben nicht mehr alles nur im Kopf der Gründer, sondern es geht dann auch darum, Dinge besser zu strukturieren und zu organisieren.
Und wie wächst der Druck mit einem mit, oder würdest du sagen, der Druck war von Anfang an immer derselbe?
Also der Druck war zu Beginn, war sicher kein Druck da, in keinster Weise. Ich fühle jetzt auch heute keinen Druck, weil, wie gesagt, für mich ist es immer so eine Sache, wenn es nicht funktioniert und wenn das Projekt, für mich sind das alles Projekte, wenn die nicht funktionieren, habe ich was gelernt und das Wissen nimmt mir keiner weg und das kann ich in jeder Form in Zukunft wieder verwenden. Ja, es sagt ja keiner, dass sich der Markt in diesen Jahren nicht verändert und Unternehmen, die heute vielleicht erfolgreich sind, müssen ja morgen nicht deswegen erfolgreich sein. Also das ist, man hat ja nie irgendwie eine Garantie für die Zukunft, auch wenn wir heute 50 Mitarbeiter haben. Und so gesehen, denke ich, ist der Druck eigentlich immer konstant geblieben. Was natürlich dazu kommt, man hat eine größere Verantwortung. Je mehr Mitarbeiter man hat, diese Personen, die leben ja von diesem Gehalt, deren Familien leben natürlich auch von diesem Gehalt in irgendeiner Art und Weise. Und das ist natürlich ein Punkt, wo man sagt, okay, da fühlt man mehr Verantwortung. Und ja, aber ich würde es nicht als Druck bezeichnen.
Und was sind aktuell die größten Herausforderungen im Unternehmen?
Die größten Herausforderungen derzeit sind sicher die, dass wir jetzt von der Struktur einen sehr großen Wechsel vollziehen. Also wir sind jetzt wieder an so einem Meilenstein des Unternehmens angelangt, wo wir sagen, okay, jetzt haben wir zwar Strukturen, jetzt haben wir Mitarbeiter, aber jetzt geht es schon wieder um die nächste Ebene. Ja, also wenn man vielleicht 4, 5, 6 Mitarbeiter hat, lassen sich Sachen noch anders organisieren, als wenn man jetzt plötzlich 50 oder 60 oder 70 Mitarbeiter hat. Und das ist, glaube ich, schon eine der großen Baustellen, die auch noch nicht fertig sind, dass wir uns jetzt hier wieder in der Organisation, in der Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir kommunizieren, also diese ganzen Command Chains, wie man so sagt, die müssen wir neu überdenken.
Und würdest du einmal zugeben gegenüber deinen Angestellten, okay, jetzt weiß ich einmal nicht mehr weiter, oder wie offen gehst du mit deinen Angestellten um?
Das ist eine sehr gute Frage. Also Transparenz ist eines unserer Values. Und klar, jedes Unternehmen hat Values und die stehen irgendwo auf der Webseite, aber auf der gleichen Seite sollte man sagen, wenn man die schon hat, dann sollte man sie auch wirklich befolgen. Und Transparency ist einer davon und wir leben das in dem Sinne, dass wir sagen, uns darf der Mitarbeiter alles fragen. Wir kommunizieren nicht nur die guten Sachen, sondern auch die schlechten Sachen. Also es hat durchaus mal Sachen gegeben, die wir mit dem Team kommuniziert haben, wo wir gesagt haben, Leute, jetzt ist schwierig. Und wenn es um Entscheidungen geht, sollte man sowieso immer die Mitarbeiter einbinden. Ja? Sicher muss man da sagen, in der Praxis und Theorie unterscheiden sich da oft, ja, und bei vielen Dingen kann man nicht mit 50 Leuten reden, bevor man dann was entschieden hat, da wären wir noch lange am Weg, ja, bis wir da was entschieden hätten. Also vieles wird natürlich auch im Management, in unserem Leaders-Team entschieden, aber wir versuchen natürlich, so gut es geht, auch die Leute einzubinden, weil am Ende des Tages geht es ja nicht um uns, sondern es geht ja auch um die Leute. Also das Unternehmen ist ja sozusagen ein großes Ganzes aus Mitarbeitern und uns. Und es funktioniert nur, wenn beide Teile damit einverstanden sind, wie die Dinge funktionieren. Mhm. Also Transparenz ist für uns ein sehr großer Punkt. Also,
okay. Und wie sind die Zukunftspläne?
Die Zukunftspläne schauen insofern aus, dass wir jetzt einen großen, also vielleicht ganz kurz einmal, was machen wir eigentlich? Wir kümmern uns ja um Umsatzsteuervoranmeldungen für Onlinehändler. Das heißt, wir haben eine Software entwickelt, die eben automatisiert aus verschiedensten Verkaufskanälen die Daten ziehen kann, diese steuerlich aufbereitet und sich dann um die ganze Meldungslogik bei den jeweiligen Behörden im Ausland automatisiert kümmern kann. Und da im Hintergrund braucht man natürlich trotzdem noch sehr, sehr viel steuerliche Expertise. Die haben wir zu Beginn unseres Unternehmens nicht gehabt. Und auch aus legalen Gründen braucht man ja Steuerberater in diesen Ländern. Da haben wir bisher in der Vergangenheit auf externe Partner zurückgegriffen. Und jetzt sind wir eben in einer Phase, wo wir sagen, okay, wir holen uns jetzt wirklich diese Kernprozesse in-house. Also wir stellen uns Steuerberater an, die wirklich exklusiv für uns in diesen Bereichen arbeiten. Und ja, das ergibt natürlich neue Herausforderungen und neue Möglichkeiten zugleich.
Und was sind die größten Learnings, was du bisher von HelloDex mitnehmen hast können?
Also die größten Learnings, ich glaube, da kann man gar nicht sagen, also ich glaube, da wären wir gar nicht fertig mit dem Podcast, wenn ich da aufzähle, was ich alles gelernt habe. Also ich denke, mein Mindset ist mit dem Unternehmen mitgewachsen, das hoffe ich zumindest. Und ich bin immer der Überzeugung davon, dass wenn wir jetzt irgendwann auf 100 Mitarbeiter oder was auch immer, wie viel Umsatz wachsen wollen in nächster Zeit, dann muss das auch, sage ich mal, geistig muss ich da mitwachsen. Ja? Und nicht nur ich, sondern auch natürlich alle anderen, die im Management oder im Leaders-Bereich arbeiten. Also so gesehen würde ich sagen, diese ganzen 4 Jahre sind ein ganzes Learning, wo man jetzt nicht speziell was rausziehen kann. Also von Kundenmanagement über Verkauf, über HR-Topics oder auch Prozessmanagement. Ja? Also mein Mitgründer kommt aus dem Bereich Prozessmanagement. Das ist etwas für mich, es war mir bewusst, aber bewusst in der Theorie und wie man es in der Praxis umsetzt, da gibt es natürlich riesige Unterschiede.
Mm, klar. Und wie baust du den ganzen Stress ab? Beziehungsweise, wie sieht dein Ausgleich von der Firma aus?
Also es gibt natürlich immer wieder stressige Situationen, durchaus. Für mich ist Stress als Definition, hat jetzt wenig damit zu tun, dass man jetzt viel arbeitet oder viel zu tun hat. Aber ich sehe das mehr als, stressig wird es dann, wenn du viele kleine Dinge hast, wo du aber nicht genau weißt, in welcher Reihenfolge du sie lösen kannst. Und ich denke, das Beste bei solchen Situationen ist einfach mal kurz einen Schritt zurückzunehmen, was nicht immer einfach ist. Und also in meinem persönlichen Fall ist es wirklich, dass ich es einfach über Sport löse. Also sprich Radfahren gehen, Laufen gehen, irgendwas draußen machen und einfach einmal da abzuschalten, weil dann schaut die Welt danach auch wieder anders aus.
Und das Ganze regelmäßig oder nur, wenn es zeitlich möglich ist?
Das Ganze regelmäßig auch, weil es mir Spaß macht, also nicht nur zum Stressabbau.
Okay. Und wie strukturierst du deinen Alltag?
Wie strukturiere ich meinen Alltag? Naja, mein Alltag ist eigentlich, muss ich sagen, recht strukturiert, weil wir haben sehr viele Meetings, also sehr viel Organisatorisches, was eigentlich schon vorab geplant ist. Das heißt, ich weiß eigentlich bereits in der nächsten Woche, was das zu tun ist. Also sprich, Sonntagabend ist eigentlich meine nächste Woche bereits geplant. Und alles, was dazwischen an freien Zeiträumen ist, da bin ich sicher, das wird immer mit Tagesgeschäft aufgefüllt. Und ja, so gesehen fängt eigentlich mein Tag mit einem Meeting an und hört mit einem Meeting auf.
Und bist du sehr konsequent beim Prioritätensetzen oder ist das ein bisschen wackelhaft?
Ich bin sehr konsequent beim Prioritätensetzen. Also ich bemühe mich, funktioniert natürlich auch nicht immer perfekt. Aber wir versuchen wirklich, also so ein bisschen dieses Important, Urgent, diese Matrix ein bisschen anzuwenden und zu sagen, okay, was sind wirklich Dinge, die entschieden werden müssen? Und mir hilft da der klassische Post-it-Zettel, wo ich alle Dinge, die zu entschieden werden sollten, mir aufschreibe und am Ende des Tages ich hoffentlich alles schön von der Liste streichen kann.
War das schon immer so gegeben bei dir oder kam das mit der Zeit? So konsequent zu sein beim Prioritätensetzen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, das kam mit der Zeit, das kam auch eben mit diesem Prozessmanagement, was mein Kollege da ein bisschen implementiert hat, weil dadurch ist auch diese Struktur in den Meetings und in den Tagesabläufen gekommen, weil wir einfach ein sag ich mal, gescheites Projektmanagement mittlerweile haben, damit wir einfach einen gewissen Plan haben. Also ein Projekt entsteht nicht einfach nur aus einer spontanen Idee und dann heißt jetzt machen wir's, sondern ein Projekt entsteht aus einer Idee, folgt dann aber oder entsteht spontan, folgt dann aber einem recht klar strukturierten Ablauf, den es auch wirklich so als Prozessmappe, also man kann sich das so bildlich vorstellen, Schritt 1 gibt es ein Briefing dazu, Schritt 2 werden die und die mit einbezogen, Schritt 3 Deadlines planen und dadurch ergeben sich eigentlich schon Strukturen durch das System.
Okay, und wie setzt du dir Ziele oder wie setzt sie im Unternehmen Ziele?
Wie setzen wir im Unternehmen Ziele? Also es gibt gewisse Jahresziele, die machen wir uns einfach zu Anfang des Jahres aus, wo wir versuchen, diese auch wirklich konsequent auf den Monat und auf die Woche runterzubrechen.
Mit allen Mitarbeitern oder nur die Gründer?
Bisher war es eigentlich nur mit den Gründern.
Okay.
Ist ein sehr guter Punkt, dass du den da gerade aufnimmst, weil du hast recht, eigentlich müssten die Mitarbeiter eingebunden werden oder mehr eingebunden werden. Und ja, wie gesagt, im Nachhinein muss man aber auch immer sagen, es ist jetzt nicht so, dass wir die größte Konsequenz haben, das jeden Tag uns genau diese Ziele anzusehen, weil gerade im Startup-Alltag, da ändert sich so viel und man muss flexibel sein. Also ich glaube, am Ende des Jahres, wenn wir uns diesen Review des Beginn des Jahres ansehen, dann ja, ändert sich doch sehr, sehr viel.
Ja, das stimmt. Feiert ihr auch die Ziele? Also wenn ihr ein Ziel erreicht habt oder eine Etappe weiterkommt, wird dann gefeiert oder einfach, okay, haben wir erreicht, weiter geht's?
Dadurch, dass wir remote arbeiten, also unsere ganzen Mitarbeiter, wir sitzen ja alle nicht in einem Büro. Wir haben einmal im Jahr ein Firmenmeeting, wo wir zusammenkommen an einem Ort und da einfach das Wochenende miteinander verbringen. Da wird gefeiert, wahrscheinlich dann so die ganzen Erfolge des Jahres. Aber ganz spezifisch, auf diese Meilensteine bezogen, ist es recht schwierig leider, weil einfach auch diese soziale Komponente in der Interaktion oder im Remote-Arbeiten ein bisschen fehlen.
Und du hast gerade erwähnt, dass deine Mitarbeiter remote arbeiten. Wie motiviert man die dann?
Ja, das ist natürlich eine sehr große Frage. Ja, wenn du da die Antwort dafür hast, dann bitte schreib sie auf oder teile sie mir mit. Ich glaube, Motivation kommt aus intrinsischer Motivation, ja. Also von innen heraus. Wie man diese Motivation von innen heraus schafft, ich glaube, das kann man jetzt pauschal so nicht beurteilen. Ich glaube, da hat jeder einen anderen Treiber dahinter, ja. Und ich meine, so wie es beim Gründer vielleicht ist, der sagt, du, ich möchte das Unternehmen vorantreiben, hat natürlich ein Mitarbeiter andere Motivationen. Und ich denke, das muss man sich wirklich individuell vielleicht den Leuten einfach zuhören und möglichst gut schauen, dass man diese intrinsische Motivation hervorruft.
Und wie sieht ein Bewerbungsprozess aus?
Ein Bewerbungsprozess, also...
Oder wie wählt ihr dann die Bewerber aus?
Also es sind wahrscheinlich, so wie bei den meisten Bewerbungsgesprächen, sind es einfach Gespräche. Also sprich, im ersten Schritt suchen wir mal und also online über verschiedenste Jobplattformen, bekommen dann im besten Falle mehr als einen Bewerber und führen dann online natürlich, führt unsere Kollegin aus der Talentmanagement, also sowas wie HR-Management, bei uns heißt es Talentmanagement, führt dann die ersten Evaluierungsgespräche, bis dann zu einem gewissen Punkt, wo dann sozusagen dieser Department Manager, der diesen Mitarbeiter benötigt, auch das Gespräch führt. Und dann wird gemeinsam entschieden. Aber ganz ehrlich, meistens ist es so, nur aus diesen 2, 3, 4 Gesprächen kann man nicht abschätzen, ob jemand gut sein wird oder langfristig bei uns oder mit uns arbeiten wird.
Und wie lange dauert die Einarbeitungszeit, bis du wirklich sagen kannst, dass jetzt ein 100%ig einsetzbares Mitglied der Firma Hellotex?
Ich würde fast sagen, circa ein halbes Jahr, bis man wirklich sagen kann, dann ist man bei 100%, dann ist es jemand, der wirklich in seinem Bereich von A bis Z alles kann und alles weiß.
Und wir sitzen hier jetzt 2019, wo siehst du die 2025? Also wo siehst du die in 6 Jahren jetzt beispielsweise?
Wo sehe ich mich in 6 Jahren? Naja, Das ist eine Frage, die ich mir so noch nicht gestellt habe. Ich sehe das Ganze optimistisch. Ob es mit diesem Unternehmen ist oder ob dieses Unternehmen immer noch das Gleiche machen wird, das würde ich sogar bezweifeln, weil gerade in unserem Umfeld, steuerlicher Bereich, Umsatzsteuer, da ändert sich sehr viel. Und wir lösen ja jetzt derzeit Probleme, die es vielleicht so in vielen Jahren oder in ein paar Jahren gar nicht mehr gibt. Hoffentlich, weil ja, die Probleme sind eigentlich hausgemachte Bürokratieprobleme, die wir da lösen. Also da wären wir auch froh, wenn die gelöst werden oder zumindest besser angegangen werden. Und ja, ich hoffe, dass wir, wenn wir uns in 6 Jahren da nochmal zusammensetzen zu deiner Fortsetzung deines Podcasts, dass ihr dann hoffentlich was Tolles zu berichten habt, was in den letzten 6 Jahren so passiert ist.
Ja, hoffentlich. Und was würdest du jetzt Leuten mitgeben, die was sagen, ich will ein Unternehmen gründen?
Also ganz klar, einfach zu machen. Das ist das Wichtigste. Also ich kenne so viele Leute, die haben tolle Ideen und auch weniger tolle Ideen manchmal, aber die Idee an sich, oder es wird viel zu viel Fokus auf die Idee gelegt, ja. Leute reden darüber, ja, ob das gut ist oder schlecht ist. Man weiß es nicht, ich weiß es nicht, du weißt es nicht, niemand weiß es, solange man es nicht einfach ausprobiert. Und auch wenn, sage ich mal, ein Unternehmen zu gründen irgendwie eine bürokratische Hürde ist, aber am Ende des Tages, es kostet kaum was. Und es einfach mal zu machen. Und wenn man es nur, sage ich mal, irgendwie theoretisch durchspielt, ja, also man muss ja nicht mit dem Unternehmen gründen anfangen, sondern man kann ja einfach mal anfangen, die Website zu machen, dieses, was auch immer benötigt wird, ja, dieses Business Model Canvas als Beispiel, das ist so diese Mappe, wo man sich da einfach in der Theorie mal überlegt, was sind so unsere Core Values, was lösen wir eigentlich für den Kunden, was ist unser USP. Das würde ich jedem empfehlen, das eigentlich mal so im Trockenen auszuprobieren und dann einfach nur sich zu trauen, diesen Schritt zu machen, weil es kann ja nichts passieren.
Und wie kommt man dann zu diesem Unternehmer-Mindset? Gibt es da noch Tipps?
Wie kommt man zum Unternehmer-Mindset? Ja,
das einfach durch das Machen und Tun oder durch Weiterbildung, durch Podcasts, durch Bücher?
Also ja, es ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass man auf Leute hören sollte, die natürlich schon erfolgreich sind in dem, was sie machen. Im besten Falle natürlich aus einem Bereich kommen, wo du sagst, okay, der ist ähnlich zu meinem Bereich. Grundsätzlich, so wie du sagst, lesen und in irgendeiner Art und Weise weiterbilden. Ich glaube, das hat jetzt nichts mit unternehmerischem Denken und Handeln zu tun. Das wäre, glaube ich, immer empfehlenswert. Also Bildung geht ja nie verloren. Aber grundsätzlich glaube ich auch, dass sich vieles einfach aus der Praxis dann entwickelt. Zumindest war es bei mir so.
Gab es bei dir einen Mentor?
Nein.
Nie?
Ich hätte.
Oder Vorbilder?
Es gibt Vorbilder, ja, aber im unternehmerischen Sinne, also ich habe jetzt sicher keinen so, ja, keine Ahnung, der Steve Jobs oder und Co., das sind alles sehr bemerkenswerte Persönlichkeiten, aber jetzt nicht so, dass ich mich mit denen irgendwie identifizieren könnte.
Okay. Möchtest du noch irgendetwas zu dem Publikum draußen sagen, für die, die was gerade aktuell zuhören?
Ja, also nochmal zusammengefasst. Erstens vielen Dank, dass ihr da heute dabei sein habt
dürfen. Ich sag danke.
Und grundsätzlich, ich kann es nur nochmal betonen, wenn da draußen jemand zuhört, wenn jemand sagt, du, mich interessiert dieses Thema oder ich bin mir da nicht sicher, ob ich mit meiner Idee starten sollte, ja. Meine einzige Empfehlung, so hat es bei mir funktioniert und wahrscheinlich bei vielen, vielen anderen auch, es einfach zu machen, es einfach auszuprobieren.
Ja, alles klar. Ich sage ganz, ganz herzlich Danke zu dir, Christoph.
Dankeschön.
Und auch an alle, die da draußen zugehört haben.
Danke.